Ja, jetzt habe ich noch einen Vortrag. Warum ich eigentlich immer so weit diesen Bogen spanne, ist, dass ich einfach so aus diesem Zusammenhang die Wahrheit der Heiligen Schrift klar machen möchte. In der Heiligen Schrift steht wirklich ein erstaunlicher Satz: Der Mensch kommt um an Mangel an Erkenntnis. Der Mangel an dieser Erkenntnis ist die allergrößte Gefahr. Und es ist die größte Trumpfkarte Satans in seiner Hand. Dahinter steckt wirklich der Teufel, dass er uns in Unkenntnis halten möchte über die Herrlichkeit, die Gott uns durch die Taufe gegeben hat. Was es eigentlich heißt, ein Christ zu sein. Und es ist einfach so, solange eben eine Krankheit nicht diagnostiziert ist, kann sie uns das Leben kosten. Und so ist es auch auf der Ebene des geistlichen Lebens. Wenn wir keine Klarheit darüber bekommen, was die Heilige Schrift über Vergebung sagt, bewegen wir uns immer wieder auf der menschlichen Ebene des Verzeihens. Wir sind wie die kleinen streitenden Kinder, die sich dann gegenseitig verzeihen und dann bei der nächsten Gelegenheit schon wieder verprügeln. Ja, also wie diese kleinen Kinder, die dann nach Gott schreien oder nach Vater und Mutter schreien, der ihnen helfen soll in dem Rechtsstreit. Und sich dann wundern, dass dieser Gott nichts tut. In vielen Fällen verlieren wir nicht nur den Krieg mit den Brüdern und Schwestern, wir verlieren auch noch den Glauben an Gott und geraten in die Hände der Folterknechte. Wenn wir aber Klarheit bekommen über dieses Thema, das unser aller Leben so aufs Tiefste berührt, dann werden wir nicht nur aus unserer Not herausfinden, wir werden auch zum Licht unserer Mitmenschen werden. Botschafter an Christi Stadt, Verkünder des Evangeliums einfach durch unser Leben. So wie der heilige Franziskus es immer wieder gesagt hat, predigt, predigt, predigt das Evangelium. Und dann immer und immer, und wenn es sein muss, gebraucht dazu auch Worte. An unserem Leben werden die Menschen das Evangelium sehen. Eine Klarheit auf diesem Gebiet wird uns Christen unterscheiden als Kinder des Reiches Gottes von den Kindern des Reiches der Finsternis. Denn viele Male wissen wir ja gar nicht den Unterschied. Wir unterscheiden uns gar nicht. Und dann kommt noch etwas hinzu, weil wir die Zusammenhänge auch des Bundes oder so gar nicht wissen. Wenn wir so die Heilige Schrift uns anschauen, dann sind oft die heidnischen Könige sehr viel edler und feiner als beispielsweise dieser Abraham, der Vater des Glaubens. Es geht auch nicht um die edle Gesinnung. Es geht, dass wir da glauben, dass wir mit Gott in einem Bund stehen. Dass Gott praktisch auf unserer Seite ist. Dass er sich mit uns bis auf den Tod verbündet hat. So wie Jesus es gesagt hat, daran wird man euch erkennen, So ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Denn Vergebung ist der Kern der Liebe. Liebe hat mit Vergebung zu tun, mit Hingeben. Und das ist eben das ganze Gegenteil von einem erhabenen Gefühl, der Verliebtheit zum Beispiel, das ist sowieso das ganze Gegenteil. Das können Sie mir glauben, dazu haben wir nur keine Zeit, dass ich das näher ausführe. Es ist sehr bezeichnend, dass sich die Liebesgeschichten der jüdischen Kultur an der Liebeserklärung unterscheiden. Damit merkt man einfach, dass auch selbst bei all dem, was auch sehr weltlich ist, auch in dieser Kultur, eben immer noch die Heilige Schrift so das Fundament geblieben ist. Man sagt nicht, ich liebe dich. Man sagt, Friede sei mit dir. Es geht nicht darum, wie stark die Gefühle der gegenseitigen Liebe oder Verliebtheit sich äußern. Es geht darum, wie stark der gegenseitige Friede sich im Miteinander mitteilt. Das ist interessant. Da gibt es so eine wunderbare Geschichte, wie so ein Paar sich trifft und immer an dem Friedensgruß merken sie, dass da irgendwas noch nicht in Ordnung ist. Und beide machen sich auf. Nicht, dass sie sich kriegen, wie man das so schön sagt, ne? Sondern beide machen sich auf nach Jerusalem. Zur Stadt des Friedens. Und dann ist die Geschichte so, dass da kommen sie dann beide mit viel, viel Mühen an. Jeder auf seinem Weg, also unabhängig voneinander. Und dort treffen sie sich. Und dort erkennen sie das Friede zwischen ihnen ist. Die Heilige Schrift vermittelt uns nicht einen Gott, der über die Streitereien und Kriege der Menschen steht und eingreifen kann, wenn er will oder auch nicht, so gerade wie es ihm passt oder wann er will. Glauben Sie mir bitte, das ist ein Gottesbild. Das müssen Sie einfach zerstören. Das ist ein heidnisches Gottesbild. Die Heilige Schrift hat aber auch nichts davon in ihrer Aussage. Das hat sich eingeschlichen durch alle möglichen Philosophien und was wir da alles übernommen haben. Aber die Heilige Schrift, die hat keinen solchen Gott. Die Heilige Schrift hat diesen leidenden Gott in Jesus Christus. Er ist am Krieg von uns unmittelbar beteiligt und darüber hinaus der Einzige, dem Unrecht geschehen ist. Die Heilige Schrift ist die große Liebesgeschichte unseres treuen Gottes mit uns, den treulosen Menschen. Eine lange Leidensgeschichte unseres Gottes. Und natürlich auch dann der Menschen. Eine lange Kriegsgeschichte unseres Gottes. Und natürlich auch dann von uns Menschen. Eine lange Liebesgeschichte unseres Gottes mit uns Menschen, der Mensch werden musste, um Frieden zu machen durch sich selbst. Wie der heilige Paulus es sagt. Die Liebeserklärung oder der Friedensgruß, Friede sei mit dir, hat ihm alles gekostet. Vergebung hat mit dieser Liebeserklärung, mit diesem Friedensgruß Gottes an uns Menschen zu tun. Denn Gott hat durch Jesus Christus mit uns Menschen Frieden gemacht. Und das ist der tiefe Sinn, warum Gott Mensch werden musste. Darüber hinaus hat Gott die große Kriegsschuld bezahlt und den Wiederaufbau. Der Hauptanteil der großen Kriegsschuld war der Verrat des göttlichen Wesens als Abbild Gottes. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie herrlich dieser Adam geschaffen war. Alles, was wir jetzt um uns herum sehen, und selbst wenn wir den edelsten Menschen uns vor Augen halten, ist ein Zerrbild dessen, was damals war. Diesen Verrat, den hat Jesus durch die Kreuzigung bezahlt. Und zum Wiederaufbau, zur neuen Schöpfung, musste Jesus hinabsteigen in das Reich des Todes. Dort für unsere ewige Verdammnis bezahlen, um zu unserer Gerechtigkeit wieder aufzuerstehen. Das Kleid der Gerechtigkeit hat Höllenpreise unserem Gott gekostet. Wir haben immer nur den Kreuzweg. Aber wir haben noch keine Offenbarung über das, was Jesus in der Hölle erlitten hat. Einige Heilige haben hier Einblicke bekommen. Das Kleid der Gerechtigkeit ist wirklich ein sehr kostbares Kleid. Unser Taufkleid hat Gott einen hohen Preis gekostet. Eine Bekehrung bis zum Tagelöhner ist nicht nur eine Beleidigung der Liebe unseres Gottes, es ist letztlich eine Scheinbekehrung, wo das Ich der alten Schöpfung weiterhin auf dem Thron bleibt. Der Ich-Gott bleibt weiterhin im Regiment, auch dann noch, wenn er die Kleidung des Tagelöhners anzieht. Er hat sein Wesen als Feind Gottes nicht verändert. Gott spricht immer in diesen Bildern, das Kleid ist immer ein Hinweis auf das Wesen. Er hat es nicht verändert. In seinem Inneren ist er mürrisch, neidisch, missgünstig. Und wir denken, das ist doch menschlich. Das ist menschlich. Aber es ist nicht christlich. Denn mit dem Augenblick, wo wir Christen geworden sind, sind wir diese neue Kreatur. Um die Quelle der Verbitterung zu beseitigen, bedarf es der Kreuzigung. Der alte, ichsüchtige Mensch muss sterben. Das Heilmittel gegen die Verbitterung ist das Kreuz. Mose heilt das bittere Wasser mit einem Holz, ein Hinweis auf das Kreuz in der Wüste. Wir können lange auf Suche nach bitteren Wurzeln bleiben, wenn wir das Grundübel nicht beseitigen. Und das ist das alte, selbstsüchtige, stolze Wesen der gefallenen Schöpfung, das bei aller äußeren Frömmigkeit als Tagelöhner im Hause des Vaters mit seiner fleischlichen Gesinnung ein Feind Gottes bleibt und deshalb unfähig ist, seinem Bruder zu vergeben. Man darf es auch gar nicht erwarten. Wir müssen endlich mal die Unterschiede machen von einem Christen und den Unterschied von einem Nicht-Christen. Und manchmal sind die Nichtchristen im Verzeihen viel, viel, viel fähiger als die Christen. Aber wenn es ums Vergeben geht, ist ein Mensch, dieser sogenannte natürliche Mensch, nicht fähig. Vergebung hat in erster Linie etwas mit Gott zu tun, mit der Schuld, die wir Gott gegenüber haben. Das heißt, das Schuldkonto der einzelnen Sünden und dann das Schuldkonto des sündhaften, gottfeindlichen Wesens, die Quelle der einzelnen Sünden. Das ist die Quelle. Da kommen die ganzen Sünden raus. Der Mensch, wie wir ihn haben, der sich nicht bekehrt hat, bis zu seinem Wesen, ist ein Sünder. Und nicht, weil er gelogen und gestohlen und wer weiß was hat, sondern weil er das von seinem Wesen her ist. Ich hatte ja so einen guten Seelenführer, und der hat mal zu mir gesagt, wie lange brauchst du noch, um das endlich zu begreifen, dass du keine Hure bist, weil du gehurt hast, sondern dass du hurst, weil du eine Hure bist. Dass du kein Lügner bist, weil du gelogen hast. Du lügst, weil du ein Lügner bist. Und so können wir da hingehen, bis zum Mörder und alles Mögliche. Und dann hat dieser Mann einmal zu mir gesagt, da war ich sehr entrüstet, glaub mir doch, mein Kind, dass es zwischen dir und Hitler keinen Unterschied gibt. Da wollte ich ja nun doch einen Unterschied haben. Ich brauche also Vergebung der einzelnen Sünden und ich brauche Vergebung meiner Person. Meiner Person. Gott gibt mir das, was ich ihm schulde, als einzelne Sünde, und er gibt mich mir neu, als Person, indem er das alte teuflische Wesen am Kreuz beseitigt und durch die Auferstehung von den Toten mir ein neues Wesen, sein göttliches Wesen gibt. Und das kann vergeben, und zwar ohne Anstrengung. Das nennt die Heilige Schrift, von Neuem geboren zu sein. Wir lesen das immer und wissen nicht, was es heißt. Vergebung empfangen heißt Vergebung der einzelnen Schuldscheine. Es heißt darüber hinaus die kostspielige, und ich möchte jetzt mal so ein modernes Wort nehmen, Entsorgung des alten, gefallenen Menschen. Und die überaus teure Wiederherstellung des neuen Menschen nach dem Abbild Gottes. Mit anderen Worten, ich habe Vergebung empfangen und bin auf diese Weise Vergebung geworden. Vergebung ist jetzt meine neue Wesensart, das, was wir im vergangenen Seminar gehört haben. Das heißt, ich muss mich nicht anstrengen zu vergeben. Vergeben geschieht durch mich. So wie diese Fassung, die da bewirkt, dass der elektrische Strom weitergeleitet wird, sich auch nicht anstrengen muss. Ich muss mich nur entscheiden, das zu tun, was ich bin. Ich entscheide mich, das zu tun, was ich bin. Aber dann muss ich auch erst wissen, was ich so richtig bin. Als erstes muss ich Vergebung aussprechen und immer wieder sprechen. Denn alles beginnt mit dem Sprechen. Und dann werde ich in Vergebung denken. Völlig in Vergebung denken. Glauben Sie mir. Ich übe mich jetzt in diesem ein bisschen. Ich kann so sagen, wie, Gott sei Dank habe ich hier die Möglichkeit, mich auf Paulus zu berufen, der ja auch gesagt hat, er hat es noch nicht begriffen, aber er jagt ihm nach. Und das meinte der heilige Paulus, er jagt diesem nach. Mit aller Energie, wenn wir verstehen, was Gott uns hier anbietet oder angeboten hat. dann werden wir denken. Oh, wenn wir anfangen, anders zu denken, wir werden solche veränderten Menschen sein. Denn die Heilige Schrift sagt, was du denkst, das bist du. Unser Denken ist nicht ungefährlich. Und dann werden wir natürlich auch so fühlen. Unsere Gefühle werden sich umstellen, werden heil werden. Denn Jesus lebt in mir. Er spricht in mir, er denkt in mir und so weiter und so fort. Er handelt in mir. Und dieser Jesus kreist nicht um sich selbst. Sein Interesse ist auf das Wohlergehen des anderen gerichtet. Das sage ich mir dann immer, wenn ich in solchen Schwierigkeiten gerate. Einmal habe ich da in der Küche gestanden, auch gerade in der Verlängerung eines solchen Telefonats. Und dann habe ich geschält, Kartoffeln geschält. Ach, ja, der denkt, der kreist nicht. Meine Gedanken wollten sich dahin bewegen. Nein, nein. Der Herr Jesus, habe ich gesagt, der schält jetzt Kartoffeln. Der schält mit uns dann die Kartoffeln. Das hat ja der Bruder Lorenz so schön erkannt. Dieses selbstzentrierte Ich ist gekreuzigt, gestorben, begraben. Das gibt es einfach nicht mehr. Von Jesus heißt es, er lernte Gehorsam an dem, was er litt. Und das ist eben jetzt auch. Jetzt fangen wir damit an. Und ist auf diese Weise, sagt bei der Hebräerbrief, eine Ursache geworden zu unserer ewigen Seligkeit. Was wir vergeben sollen, ist für uns Christen kein guter Rat, der teuer werden kann, wenn wir nicht darauf eingehen. Wirklich. Es ist ein Gebot der Liebe, dem wir Gehorsam leisten müssen. Solange, bis wir uns in diese neue Wesensart eingeübt haben. Immer in diesem Glauben, immer in dieser Gewissheit, indem wir uns anschauen in dieser neuen Wesensart. Und sie wird uns dann zu dieser ewigen Seligkeit. Dieser Bruder Lorenz ist uns hier ein gutes Beispiel. Er sagt so etwas Wunderbares. Er sagt, es ist nicht wichtig, dass wir unsere Tätigkeiten ändern, sondern dass wir uns so verhalten, dass wir alle Dinge, die wir gewöhnlich für uns selbst tun, um Gottes Willen tun. Und das gilt eben auch dann, wenn die Herausforderung zu vergeben an uns herantritt. Wenn wir es zunächst aus Liebe zu Gott tun, werden wir es lernen, aus Liebe zum anderen zu tun. Wir üben uns ein. Wir üben uns ein. Wer Gott liebt, sagt die Heilige Schrift, der liebt auch seinen Bruder und dann darüber hinaus den Feind. Es ist ja erstaunlich, dass Gott nicht bei dem Bruder aufhört. Was wirklich in uns Christen an Kraft, an Herrlichkeit drin ist. Bruder Lorenz hat die schwere Küchenarbeit aus Liebe zu Gott getan und dann auch aus Liebe zu seinen Mitbrüdern. Und weil er das so gemacht hat, dieses so ganz schlichte Vorgehen, hat ihn immer wieder weg von sich selbst gebracht und hat ihn in die Herrlichkeit Gottes gebracht. Und das war der Mann, der in fortwährender Herrlichkeit Gegenwart Gottes gelebt hat. Alleine, das war es schon wert. Seine Küche war das Himmelreich. Wenn wir uns das Paket der Vergebung noch einmal anschauen, dann sehen wir, dass es nicht mehr um die Kriegsschulden geht, die Gott bezahlt hat, so in erster Linie, sondern vor allem um den Wiederaufbau. Und wir sind immer so mit den Kriegsschulden beschäftigt, am Wiederaufbau tun wir nichts und der produziert immer die neuen Kriegsschulden. Mit der Einkleidung in die Sohnschaft erfolgt eine Wiederherstellung in die neue Wesensart, in die Wesensart Christi. Und deswegen konnte Jesus sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Symbolisiert durch das Taufkleid. Und dann werden wir solche herrlichen Worte verstehen. Ihr in mir und ich in Ihnen und der Vater und wir sind eins. Dann werden wir sowas verstehen. Wer uns sieht, der sieht den Vater. Diese aufregende Tatsache ist vor uns. Denn der Herr als Auferstandener lebt in uns. Und das gilt ganz besonders für die Männer. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer die Frau sie anschaut, sieht sie Gott selbst. Und die Kinder auch. So ist es. So hat Gott es geplant. Und dann erhalten wir den Siegelring, ein Hinweis auf göttliche Autorität, die Adam durch den Sündenfall verloren hatte, um über Satan und seine Dämonen zu herrschen. Denn unser aller Not, die Krankheitsnot, die finanzielle Not und was es alles für Not ist, dahinter stehen teuflische Machenschaften. Und wenn wir es gelernt haben mit der Autorität, dieses Siegelrings aufzustehen, dann werden wir alle diese Dämonen vertreiben aus unserem Leben und aus dem Leben unserer Mitmenschen. Dann wird die Kirche wieder der Ort sein, wo Heilung entsteht. Und die Leute werden nicht mehr abwandern zu den Esoterikern. Und zu alledem ist uns das verloren gegangene Territorium zurückgegeben, zum Beispiel die Familie. Dass in unserer Familie der Teufel keine Herrschaft mehr hat. Dass unsere Kinder nicht mehr irgendwo in der Gosse oder im Gefängnis oder wo auch immer oder einfach in diesem, was ja noch viel schlimmer ist, in diesem sogenannten Wohlstandsleben umkommen. Gekennzeichnet durch die Schuhe dieses Territoriums, dieses Paradies. Wenn wir Paradies hören, dann ist das immer so eine Art Schlaraffenland, wo wir nichts zu tun haben, wo dann alles so, man macht den Mund noch auf, ne? Und die Hähnchen oder was man da so gerne, kommen direkt in den Mund, ne? Mit diesem Schlaraffenland hat auch der Arafat die kleinen Palästinenser geködert, indem er ihnen dann vormacht, dann haben sie so viel Eis zu essen, können sie so viel Eis essen, wenn sie als Bombe sich hergeben und in den Himmel kommen. Es sind diese Vorstellungen, die die ganze Welt verinnerlicht hat. Aber die Heilige Schrift hat ganz was anderes uns mitzuteilen, wenn sie vom Reich Gottes spricht. Kurzum, mit der Einkleidung in die Sohnschaft sind wir eingesetzt in die volle Amtswürde als Herrn der Erde, um das Reich Gottes hier auf Erden aufzurichten, wie es uns Gott am Muster des Garten Edens vorgeschattet hat. Der Fluch des Sündenfalls ist aufgehoben. Der Segen, den Gott ausgesprochen hat über Adam, als er ihn einsetzte. Das war eine Amtseinsetzung. Ist zurückgegeben. Wir sind jetzt die Gesegneten des Herrn, wie die Heilige Schrift sagt. Und es wird Zeit, dass dieser Segen sich mitteilt. Diese Kraft des Segens ruht auf uns, so dass wir überall, wo wir sind, die Heilige Schrift zeigt es uns an den Beispielen im Alten Testament. Dieser Josef, wo überall der war ein Gesegneter und der Potiphar war froh, dass er ihn hatte. Aber der Teufel war auch auf der Lauer. Und dann musste Josef diese Prüfung bestehen mit der Frau von Potiphar. Und dann kam er ins Gefängnis und auch da war der Segen über ihn. Wir könnten jetzt am Kleid es so schön festmachen, wie dieser Josef seinen bunten Rock trug, diesen Königsrock, und dann am Sklavenmarkt gestanden hat, aber selbst da hat er ihn nachher noch getragen, als ihm die Brüder den Rock schon ausgezogen hatten. Und dieser Rock hat sich immer wieder in seiner Amtswürde, in seiner Salbung mitgeteilt in seinem Leben. Oder auch Jakob, nicht? Da sagt dieser Laban, dieser Schlitzohr, nicht? Der sagt, der will ihn halten und halten, weil er weiß, mit diesem Jakob werde ich immer reicher und immer reicher. Und wenn wir das einmal erkannt haben, glauben Sie mir, ich habe es ja schon so oft gesagt, die Firmen werden sich reißen nach diesen Christen, um ihnen die Arbeitsplätze zu geben, weil sie wissen, mit diesen Christen werden wir, da habe ich einen Gesegneten in meiner Firma und da wird die Firma gesegnet. Und steht dabei, das sind unsere Reiche, unsere Territorien, wo wir wieder aufstehen müssen in unserem Taufkleid, meine Lieben. Der heilige Petrus spricht dann eben auch von diesem unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Himmel. Und wenn wir dann solche Aussagen lesen, denken wir, ja, ja, so wird es sein. Hier müssen wir nur durchhalten, egal wie, Augen zu und durch. Und dann oben im Himmel, da kommt die große Belohnung. So meinte der Heiland nicht, das nicht. Der Herr ist daran interessiert, dass das Reich Gottes auf Erden aufgebaut wird. Und vielleicht wundern wir uns, wenn wir da oben ankommen und haben hier so durchgehalten, was wir alles verloren haben, versäumt haben, indem wir die Hand nicht erhoben haben und den Teufel nicht in seine Schranken verwiesen haben. Ja, die vor allen Dingen wichtig ist, der ganze Segen, das herrliche Paradies, das Reich Gottes, das alles ist uns jetzt gegeben. Es ist ein Stück von uns geworden und muss sich nun um uns herum gestalten. Die Voraussetzung für die besten Umstände sind uns durch das Taufkleid gegeben. Jetzt müssen wir lernen, unsere Sichtweise zu ändern. Von den Umständen wegzusehen und auf unsere innere Beschaffenheit zu sehen, wo das alles ist, wo alles wiederhergestellt ist. Jetzt müssen wir lernen, von innen nach außen zu denken. Und nicht die umgekehrte Weise, immer von außen nach innen. Weil das so und so ist, ist das so und so. Sondern so müssen wir denken. Hier ist alles neu geworden. Und nicht mehr uns von den Umständen beherrschen lassen, sondern wir müssen umgekehrt vorgehen. Wir müssen von unserer inneren Beschaffenheit her über die Umstände herrschen lernen. Der erste Schritt dazu ist, wir müssen für unser Handeln Verantwortung übernehmen und nicht die Umstände verantwortlich machen. Das ist der erste Schritt. Und wir haben gerade gehört, wenn wir Verantwortung übernehmen, dann heißt das nicht, dass wir uns beklagen und anklagen, sondern dass wir die Schuld, die wir haben, einfach erkennen und damit zu Gott gehen lernen. Gott hat einmal zu mir gesagt, weil du die Umstände für deine Situation fortwährend verantwortlich gemacht hast, hast du sie so einzementiert. Nimm deine Verantwortung von den Umständen, damit sie verändert werden können. Das ist ein ganz wunderbarer Hinweis für mein Leben geworden. Und ich kann wirklich sagen, was sich da alles in meinem Leben verändert hat. Die biblische Sichtweise ist niemals von den Umständen ausgehend, sondern umgekehrt. Die Umstände sind nichts anderes als eine Folge der inneren Beschaffenheit. Solange ich bemüht bin, meine Umstände zu ändern, werde ich scheitern, weil ich mich, den Verursacher dieser misslichen Umstände, ja überall mitnehme. Das bedeutet also, ich muss für meine Umstände Verantwortung übernehmen, auch diese Unversöhnlichkeit, die dadurch entstanden ist, übernehmen und sie wirklich wie mein Schuldkonto betrachten und nun zu Gott gehen und erst einmal um Vergebung bitten für die Umstände, in denen ich lebe. Und dann so viel Vergebung empfangen, dass ich alle Schuldiger bezüglich dieser Umstände mit Freuden vergebe. Vor allen Dingen, ich muss mich entscheiden, wie ich mich Gott gegenüber verhalte. Verharre ich in dieser Art oder nehme ich die angebotene Gnade der Vergebung an und kehre um zum Vater, wie der verlorene Sohn es getan hat. Einen anderen Weg aus meinem Elend heraus gibt es nicht. Denn das Elend bin letztlich ich selbst. Es ist so einfach. Um aus dem Elend herauszukommen, muss ich mich loswerden. Und dann mich ganz neu wieder von Gott empfangen. Eine Bekehrung auf halbem Wege, ohne dass es ans Zentrum des Übels geht, ist ein mühseliger, freudloser Weg. Wir sehen das an diesem älteren Sohn, der im Haus des Vaters lebt, aber durch seine Selbstgerechtigkeit nicht nur ein Verkläger seines Bruders bleibt, sondern auch seinen Vater anklagt, ungerecht zu handeln. Er bleibt ein Knecht, obwohl ihm alles gehört. Der ganze Himmel gehört uns. Und jetzt wird es Zeit, dass wir diesen Himmel auf diese Erde bekommen. Amen.